Ja, ich freue mich wirklich, dass ich wieder mal hier bin. Als ich herfuhr, war ein schönes Gefühl, zu euch zu kommen. Bei dem einen Lied, was wir gesungen haben, da heißt es, er wird dir beistehen in Alter und Tod. Man könnte ja auch abwandeln und sagen, er wird dir beistehen in Krankheit und Tod. Und Krankheit ist ja nun wirklich ein großes Thema unter uns. Wir wollen alle nicht krank werden. Ist auch gut so. Der Predigtext, den ich euch gleich vorlese, scheint in einem Gegensatz dazu zu stehen. Auf den ersten Blick aber nur. Das ist nämlich die Geschichte, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. In Lukas 12 steht das, die Verse 16 bis 21. Und Jesus sagte zu ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir hatten schon lange vorher im Naemi-Wilke-Stift in Guben den Erntedankgottesdienst für den 4. Oktober geplant. Und am 2. Oktober saßen wir zusammen, also am Freitag davor im Vorstand und sind die Gottesdienstordnung durchgegangen und wollten uns verständigen und haben uns verständigt, wer was übernimmt. Und ich hatte auch ganz schnell meinen Lesetext gefunden. Das war der Text, den ich euch jetzt gerade vorgelesen habe. Ich musste schmunzeln, als ich den las, weil ich doch schon die ganzen letzten Jahre irgendwie immer auch an die Vorsorge für meinen Ruhestand gedacht habe. Und nun steht er unmittelbar bevor, zum Jahresende, beziehungsweise ab Jahresanfang. Ja, und auch für den Gottesdienst war alles gut vorbereitet. Wir haben öffentlich eingeladen, dass Leute Erntedankgaben bringen, die wir dann für die Tafel verwenden und für ein Sozialprojekt oder für die soziale Arbeit der Pfingstgemeinde in Gubin. Ja, es war alles gut vorbereitet. Und dann erlebten wir den Abbruch, so wie es in diesem Gleichnis hier geschildert wurde. Corona-Alarm im Krankenhaus. Eine Mitarbeiterin war infiziert und eine Patientin auch. Und es hat wenige Stunden gedauert, wo wir alle unsere Pläne über den Haufen geworfen haben. Das Zelt stand schon draußen. Wir wollten unter Corona-Bedingungen natürlich feiern. Aber unter diesem Vorzeichen ging das nicht. Da dachte ich erst recht. Über diesen Text musst du mal predigen. Und heute ist es bei euch hier in Eisenhüttenstadt soweit. Aber um den Predigtext richtig einordnen zu können, muss man in diesem Fall vielleicht besonders auf den Kontext achten, auf den Zusammenhang. Der Predigtext steht nämlich einerseits zwischen der Warnung vor Habgier und andererseits steht er vor dem Aufruf, sich Schätze zu sammeln. Was denn nun? Werdet ihr fragen. Sollen wir nun oder sollen wir nicht? Sollen wir uns um materielle Dinge bemühen oder sollen wir es lieber lassen? Ich lese mal die Verse davor. Da geht es um lachende Erben, denen das Lachen vergangen ist. Sie hatten Streit, wie so oft, das scheint auch so alt sein zu sein wie die Menschheit, wie man mit dem umgeht, was Menschen hinterlassen. Und dann haben sie sich an Jesus gewandt, der ist ja für alles gut, ne? Und dann hat er aber gesagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann fügt Lukas in seinem Evangelium das Gleichnis vom reichen Kornbauern ein. Ja, auch in unserem Predigttext erfährt jemand, ist ja schon mal ein Ding, dass er es erfährt, dass er bald sterben wird. Er erfährt etwas von seinem nahenden Ende. Und ich möchte jetzt mal ganz anders fragen, ist das gerecht? Dieser Mann hat sich bemüht. Der war fleißig. Er hat sich bemüht bis zur Ernte. Und er hat die Ernte sicherlich nicht alleine einbringen können, weil sie so reichhaltig war. Hatte auch seine Erntehelfer. Und einer meiner Söhne hat mal gesagt, Papa, die härteste Zeit in der Gartensaison ist eigentlich die Erntezeit. Und da hat er recht, das finde ich auch. Da muss man sich richtig krumm legen. Und das strengt richtig an. Aber es macht natürlich auch Freude. Man sieht etwas, man sieht Früchte. Das gleicht die Anstrengung natürlich wieder aus. Aber wer es gewöhnt ist, an den Kühlschrank zu gehen und das vorzufinden, was er zum Leben braucht, der hat vielleicht gar nicht mehr so dieses Gefühl dafür, was das bedeutet, Reichtum zu haben an Gütern, an Nahrung, an Obst und Gemüse. Meine Elterngeneration und auch ich weiß das noch aus der Kindheit. Selbstverständlich ist das nicht. Und dieser Mann hat nichts verkommen lassen und hat geplant, für die Zukunft vorzusorgen. So wie Josef seinerzeit, als er dem Pharao sagte, nach den fetten Jahren kommen auch die mageren, baue Scheunen, baue Speicher, damit du dein Volk auch in den 7 mageren Jahren ernähren kannst. Und wir sind gerade in so einer Phase, wo wir merken, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und an die kommenden Generationen zu denken. Wir hatten Jahre wirtschaftlichen Aufschwungs hinter uns. Wir werden jetzt Jahre vor uns haben, wo wir hoffentlich davon zehren können. Und das wird gar nicht so einfach sein. Ist das gerecht, wenn man sich so engagiert hat in einem langen Berufsleben, am Ende kurzfristig auf dem Friedhof zu landen? Ich denke da an einen lieben Freund, der hat länger ausgehalten an seinem Arbeitsplatz, weil er wollte, dass die Nachfolge verantwortungsvoll geregelt wird. Und er hat sich gefreut, als er dann endlich kurz vor 70 in Ruhestand gehen konnte. Und seine Frau hat sich auch gefreut. Und nach einem halben Jahr war er tot. Alle waren erschüttert und betroffen. Er war mir ein Vorbild. Als Gemeindeleiter, als Geschäftsführer, als Mensch. Ja, und ich war betroffen und traurig. Aber nun müssen wir auch fragen, was ist eigentlich Gottes Maßstab für Gerechtigkeit? Sicher. Da hat einer fleißig gearbeitet und ich hoffe auch ihr habt alle in eurem Berufsleben fleißig gearbeitet. Aber andererseits hat er das alles ja nicht alleine geschafft. Immer brauchen wir, wenn wir etwas bewegen wollen, das Zusammenwirken vieler. Ja, er war mit seinem Besitz, mit seiner Ernte, mit seinen Überlegungen im Recht. Aber vor Gott und vor dem Bedürftigen zählt diese Gerechtigkeit nicht. Und auch wir müssen uns und unsere Situation durchaus kritisch oder selbstkritisch hinterfragen. Auf wessen Schultern ruht unser Wohlstand? Und wer wirkt alles mit, damit wir das haben, was wir zum Leben brauchen? Und wie treten wir ein, wenn andere schwach werden und wenn es anderen fehlt, schon an den materiellen Gütern? Und ich rede noch gar nicht von den geistlichen, inneren Gütern. Ich habe so überlegt, was wäre gewesen, wenn der reiche Kornbauer anders überlegt hätte. Wenn er überlegt hätte und gesagt hätte, meine Scheunen sind eigentlich groß genug, nur die Ernte ist noch größer. Ich überlege mal, was ich mit dem Überschuss oder Überfluss mache. Vielleicht erhöhe ich einfach die Menge dessen, was ich meinen Erntehelfern gegeben habe. Oder vielleicht gibt es da am Rande der Stadt diese Aussätzchensiedlung. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Es hätte Möglichkeiten gegeben, tatsächlich. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er vielleicht trotzdem gestorben wäre. Ich will sagen, der Tod, von dem er hier ereilt wird, ist keine Strafe. Das kann uns alle treffen. Plötzlich und unerwartet nach langer, schwerer Krankheit. Kennen wir doch. Und die Corona-Krise, die wir jetzt durchleben und durchleiden müssen, das ist eine ernste Mahnung an uns. Nehmt es ernst mit der Gerechtigkeit. Nehmt es ernst mit dem Ausgleich zwischen den Menschen, damit alle leben können. Ihr hört ja das Notgeschrei mitten in unserer Wohlstandswelt, wo wir sagen, können wir doch nicht ändern. Vielleicht werden wir noch gebraucht auf eine ganz andere Art, dass wir erkennen, dass diese äußeren Notsituationen, die da signalisiert werden, ja eigentlich nur ein Spiegelbild innerer Notsituationen sind. Vielleicht können wir hier oder da gut zuhören. Vielleicht können wir hier oder da uns ein wenig Zeit nehmen. Vielleicht können wir hier oder da Fantasie aufbringen, damit Begegnungen doch möglich werden. Ja, wir sollten es ernst nehmen mit dem, was in Micha 6, Vers 8 steht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott, der Herr, von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das heißt, unser Leben nach den Geboten Gottes ausrichten, ist immer wieder ein großer Auftrag. Wir haben Jesu Programm gelesen. Wir können es auch sagen, unser Leben nach den Seligpreisungen ausrichten. Ein großes Programm. Und wir werden merken, wir stoßen dabei an unsere Grenzen, wenn wir es ernst nehmen. Aber wenn wir uns darum bemühen, wird genau das geschehen, dass wir versuchen, für andere da zu sein. Und gerade dann, wenn es gelingt, dass wir uns dann nichts darauf einbilden. Und wenn uns die Kräfte verlassen und es eigentlich nicht reicht, dass wir wissen, wenn wir nach den Geboten Gottes und nach dem, was Jesus sagt, leben wollen, brauchen wir seine Kraft. Wer sich daran orientieren will, wird nicht darum herumkommen, Gott zu bitten, dass er ihm gnädig ist und ihm beisteht. Aber auf jeden Fall, wenn wir so gucken, auch gerade auf das, was uns gelingt, und ich hoffe, uns gelingt viel, wo wir dankbar sind, wo wir zufrieden sind, wo wir etwas geschafft haben. Vergesst lieber den Gaben, nicht den Geber. Das kann ganz schnell passieren. Aber so lehrt uns der Predigtext, vergesst auch nicht den Bedürftigen. Und wer den Geber nicht vergisst, ist dicht dran, auch an den Bedürftigen zu denken. Lukas ist ein leidenschaftlicher Prediger dieser Gerechtigkeit, die dadurch entsteht, dass wir versuchen, anderen gerecht zu werden, Ausgleich zu schaffen. Denkt an Zachäus, den kleinen Mann. Was war seine erste Tat oder sein erstes Wort, nachdem er Jesus gefunden hatte? Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Dann berichtet Lukas in Apostelgeschichte 10, meine ich, von einem Almosengeber, dem Hauptmann Cornelius. In dessen Haus hat Gott das zweite große Pfingstwunder angestiftet, die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Heiden. Und den Petrus hat er gegen alle Widerstände dahin geschickt. Und in Apostelgeschichte 6, die Almosenpfleger, die Diakone, die Geburtsstunde der Diakonie, wo die Christen erkannt haben, es gehört zu unserer Verantwortung, dass wir uns um die kümmern, die nichts haben, dass auch die griechischen Witwen gerecht behandelt werden und die Almosen, die da sind, gerecht verteilt werden in der Gemeinde. Mit dem Teilen scheint man einen Schlüssel in der Hand zu haben, wo das Wirken Gottes an einem selber und an anderen offenbar werden kann. Und Lukas, er steht mit dieser Haltung zum Glück in der Bibel nicht alleine. Da schreibt der Hebräer 13, Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und auch die Folgeverse im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums weisen darauf hin, dass Lukas nicht alleine mit seiner Haltung steht. Denn Matthäus stößt in das gleiche Horn. Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies alles zufallen. Urgemeinde, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, sammelt euch Reichtum. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Aha. Schätze sammeln kann man sich eigentlich nur bei Gott, indem man weiterschenkt, was man bekommen hat. Das Trachte zuerst birgt allerdings, so sagt Jesus, auch schon Segen in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Zeugnisstunde hätten, könnten viele von uns genau das berichten, wie sie, obwohl sie was weggegeben haben, noch reicher beschenkt wurden. Aber trotzdem, auch wenn Gott uns in diesem Leben mehr schenkt, als wir vielleicht erwartet haben, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel darf ein anderes sein. Der gleiche Hebräerbrief schreibt im gleichen Kapitel, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige. Bei Gott suchen wir. Und ein Lied aus meiner Kindheit, das gibt's immer noch, da heißt es, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und dabei, das war mir nicht immer klar, geht es auch um das Weh der anderen. In Gottes Welt werden auch die Wunden der anderen heilen, nicht nur meine. Mit dem Monat Oktober ging auch die jährliche Erntedankzeit sozusagen zu Ende, der Erntedankmonat. Und mit dem nun angefangenen November beginnt die Zeit, wo wir über unsere Lebensernte nachdenken. Wo stehe ich? Wo stehst du? Was wäre, wenn es uns so ginge, wie dem sprichwörtlichen reichen Kornbauern? Wenn wir uns diese Frage stellen, dann geht es nicht darum, was ich geleistet habe, sondern es geht im Kern darum, was hat Gott in meinem Leben wachsen lassen an guten Früchten, die nicht nur für mich gut waren, sondern eben auch für andere. Haben wir einen Schatz im Himmel? Reich ist bei Gott, wer hier viel verschenkt hat. Und da geht es nicht nur um materielle Dinge, sondern auch, dass wir von Herzen die Liebe, die wir empfangen haben, in Wort und Tat und Zeit weiter schenken an andere. Lasst uns Schätze sammeln und dabei nicht habgierig, sondern freigebig sein. Amen. Und folgerichtig fiel mir ein Kanon auch aus der Kindheit ein. Man wird alt, dann erinnert man sich an die Kindheit. Es ist einfach so. Da kommst du nicht rum. Jenseits der 60 wirst du immer jünger. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Wollen wir das mal probieren? Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Nochmal. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. Und nochmal. Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht.